Leute, ihr kennt es aus den vergangenen Wochen. Wir stellen immer wieder andere Podcasts vor, um so anderen Podcasts entsprechend die gewünschte und auch verdiente Aufmerksamkeit zu schenken. Und heute geht es um unsere lieben Freunde von der K5, ganz speziell Sven Rittau. Er ist der Gründer davon. Er hat den Podcast ins Leben gerufen, Cheftreff, und ist damit auch mega erfolgreich. Es geht immer um E-Commerce und Unternehmen, die sich digital aufstellen. Und ich finde es super spannend. Sven ist, glaube ich, ich habe jetzt ja schon viele, viele Podcasts gehalten, und er war mit der beste Interviewpartner, den ich so hatte. Also er hatte mich interviewt für seinen Podcast. Deswegen, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Die Folge könnt ihr euch natürlich anhören, aber auch ganz viele andere richtig Hochkaräter aus dem E-Commerce und Digital-Business. Schaut auf jeden Fall vorbei. Es sind viele junge Wilde dabei, aber auch Silberrücken und sonstige Erfolgreiche. Er macht das Ganze sehr persönlich, und auch die Leute, die da sind, sind immer wohlbedacht, wohlgewählt. Deswegen checkt das Ganze ab. Cheftreff heißt der Podcast. Ihr findet es wie immer in den Shownotes. Und jetzt ab in unseren Podcast.
Willkommen zum Snogsalting Podcast, ob Amazon FBA oder Shopify. Wir liefern dir ehrliche und transparente Insights zum Thema E-Commerce mit Romy,
Johannes oder noch besser mit richtig geilen Interviewgästen.
Let's go!
Ja, willkommen Lena. Ich freue mich, dass es klappt.
Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr.
Tatsächlich muss man ja sagen, wir beide kennen uns jetzt noch nicht persönlich, aber mit einem deiner Mitgründer hatten wir schon vor, ich glaube jetzt so ein Jahr, anderthalb ist es her, hatten wir Kontakt, da wir euch anfangs mal, als es noch sehr frisch bei euch war und ihr den Vertrieb so richtig lostreten konntet, haben wir euch bei den ersten Schritten und Optimierung bei Amazon geholfen. Und wenn ich jetzt zurückdenke auf die letzten 2 Jahre, was bei euch abgeht, das ist ja absolut crazy.
Ja, ich habe gerade auch, ich musste auch nochmal bei meinen Mitgründern nachhaken. Ich dachte mir nicht, dass ich irgendwas Falsches erzähle. Aber ja, der Simon hat nochmal erzählt, zum Thema Amazon habt ihr uns ja dann stark geholfen am Anfang, als wir noch relativ grün hinter den Ohren waren, kann man ja schon so sagen. Ja, seitdem hat sich auf jeden Fall viel getan. Und ich glaube, Fabi und Felix heißt dann Mitgründer, ne? Die stehen genau. Zum Thema Logistik noch im Austausch, weil es ja gerade ziemlich auch abgeht, so in dem Bereich.
Boah, absolut ganz wilde Zeiten. Deswegen blicke ich da auf eine sehr positive und auch hoffentlich in der Zukunft sehr positive Partnerschaft zwischen AirUp und Snox zurück. Aber bevor wir jetzt auch in aktuelle Geschehnisse eintauchen und was alles so passiert ist, würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich weiß, ihr habt an eurem Produkt sehr, sehr lange gearbeitet. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, eine revolutionierende Flasche Geschmackssystem zu entwickeln? Wie kamt ihr Gründer auch zusammen?
Ja, gerne. Ich versuch mal einfach drauf loszuquatschen. Also ich habe Produktdesign studiert, so wie mein Mitgründer Tim. Und wir haben damals in unserer Bachelorarbeit die Idee entwickelt. Also wir hatten, wenn man ein kreatives Studium hat oder in seiner Bachelorarbeit, dann darf man sich sehr frei für ein Thema entscheiden. Und wir hatten damals einen Vortrag gehört von einem Neurowissenschaftler, der sich zum Thema Sensorik auseinandergesetzt hat oder mit dem Thema Sensorik auseinandergesetzt hat und überlegt hat, wie man unsere Sinneswahrnehmungen beeinflussen kann, vielleicht sogar erweitern kann. Und wir fanden das Thema super spannend und haben gesagt, okay, dazu schreiben wir unsere Bachelorarbeit, hatten aber überhaupt keinen Plan, was dabei am Schluss rauskommt. Und fanden dann im Laufe der Arbeit das Thema Geschmack sehr interessant und damit zusammenhängt auch das Thema moderne Ernährung, also welche Probleme die so mit sich bringt. Ich glaube, da brauche ich keinem erzählen, wir konsumieren zu viel Zucker etc. etc. und dachten uns, wie cool wäre es denn, wenn man Geschmack erzeugen könnte, ohne die ganzen negativen Seiten, also ohne Zucker, Zusatzstoffe und so weiter und so fort. Und haben währenddessen ja auch sehr viel über unser Geschmacksempfinden rausgefunden und haben dann gelernt, dass zum Beispiel 80% unserer Geschmacksempfindung über die Nase entsteht. Also man riecht hauptsächlich das, was wir schmecken, was uns davor nicht so bewusst war und vor allem, wie es dann dazu kommt. Also wenn wir Lebensmittel zerkauen, dann werden Aromen freigesetzt, die über unseren Rachenraum hoch zu den Riechrezeptoren steigen und dort als Geschmack wahrgenommen werden, 80% eben unserer Geschmackwahrnehmung ausmachen und dann ausgeatmet werden. Nur 20% schmeckt man über die Zunge, also süß, sauer, salzig, bitter und so weiter. Und alles andere eben, wie gesagt, ist unserer Nase zu verdanken. Und dann dachten wir uns, ah ja krass, okay, wenn das wirklich funktioniert, könnte man ja irgendwie Duft mit in den Mund, mit Wasser zum Beispiel, weil Wasser als Grundsubstanz quasi ja auch sehr beeinflussbar ist, was Geschmack anbelangt, natürlich super gesund ist und so weiter. Und dann haben wir das einfach ausprobiert mit so einem Raumbedufter und haben dann Strohhalm rein und Duft und Wasser und gleich probiert und es ging dann. Und dann so ist die Idee entstanden. Und aber Tim und ich hatten überhaupt keine Ambitionen mehr draus zu machen, weil wir ja durch unseren Hintergrund überhaupt kein, ja, irgendwie überhaupt nicht gewusst haben, wie man sowas überhaupt startet. Und da auch ehrlich gesagt hatten wir beide unterschiedliche Pläne schon. Und dann kam aber ein alter Bekannter von mir ins Bild, nämlich der Fabian, der gelernter Koch ist und Ernährungswissenschaften und Lebensmitteltechnologie studiert hat. Ja, der hat irgendwie so die ganze Schiene irgendwie, ja, die ganze Lebensmittelschiene so richtig ja, durchgemacht. Und dann hat der gesagt, hey, ich suche gerade nach einem Masterarbeitsthema und ich finde eure Idee total spannend. Lasst uns doch, oder könnte ich nicht da die Aromen in meiner Masterarbeit weiterentwickeln? Könnte ich nicht euer System validieren? Das waren ja alles Annahmen, die wir getroffen haben. Also unser wissenschaftlicher Ansatz in der Bachelorarbeit war so ein bisschen, ja, es klappt schon, aber wir haben natürlich nichts getestet, hatten überhaupt keine Ahnung, haben Backaromen verwendet und so. Und dann hat der Fabi das alles, ja, hat rausgefunden, die Aromen kann man auf, ja, in einer Masse herstellen und das System funktioniert. Es findet kein Stoffübergang statt zwischen Duft und Wasser. Und dann hat er gesagt, hey, ey, wir müssen was draus machen. Wir können das nicht einfach so in der Schublade liegen lassen, die Idee. Und ich war damals in Amsterdam, habe da bei Philips ein Praktikum gemacht und habe eigentlich überlegt, ob ich für die nach Asien gehe. Die haben mir da einen Job angeboten. Der Tim hat weiter Design in Offenbach studiert, fand es total geil. Und dann kam der Fabi so mit der Idee ums Eck und dann haben wir uns gedacht, ja, okay, eigentlich warum nicht? Und ich fand dann auch so, dachte mir, als ich da in so einem großen Unternehmen war, dachte ich mir, okay, also da ist man ja auch eher die ausführende Kraft und eigentlich, wenn man mal was Eigenes entwickeln will, dann wäre jetzt die Chance. Und dann haben wir noch den Janis dazu geholt, als wir dann uns für Gründerstipendien beworben haben. Und der Janis ist ein alter Schulfreund von mir, der BWL studiert hat und der dann auch, ja, für die Idee zu begeistern war, hat nochmal ein bisschen mehr Professionalität mit reingebracht ins Team. Und dann haben wir das Exist-Gründerstipendium bekommen. Das war für uns ein sehr geiles Stipendium. Das ging über ein Jahr und da bekommt man quasi ein monatliches Gehalt, bekommt einen Prototypen, so ein bisschen Geld für Prototypen. Und da haben wir dann den Simon kennengelernt, der bei einem, also der ein anderes Startup gegründet hat, auch im Getränkebereich und den, wo es dann sich irgendwie nicht ergeben hat und dann haben wir ihn direkt abgeworben. Ja, und so sind wir irgendwie zusammengekommen. Über eine längere Zeit. Und dann 2019 war der Markteintritt im Sommer und ein halbes Jahr später hat der Simon mit dir gequatscht. Genau, so die Zusammenfassung.
Wow, das ist natürlich ein langer Ritt gewesen. Wie lange hat es dann quasi von der Idee, dass es eine Trinkflasche ist mit einem Duftpad drauf, von dieser Idee bis das finale Produkt dann im Sommer 2019 an den Start ging. Wie lange hat das gedauert? Weil das ist ja Wahnsinn.
Ja, lustigerweise, ich glaube, wenn man aus dem Hardware-Bereich kommt, dann denkt man sich, das ist schnell, aber wenn man aus einem anderen Bereich kommt, denkt man sich, Alter, ist da viel Zeit vergangen. Aber also lustig finde ich, also in dieser Bachelorarbeit haben wir einen Monat von der Idee bis zu einem funktionalen Prototypen gebraucht, aber von diesem Prototypen zu einem marktfähigen Produkt hat es dann nochmal 1,5 Jahre, 2 Jahre gedauert. Wow. Und da geht es dann viel darum, wie stellt man Werkzeuge her, damit ja, das Produkt in der großen Masse ja, produzierbar ist, aber auch finanzierbar. Also umso komplexer das Produkt, desto teurer und dann muss man viel an vielen Details feilen und das hat am längsten gedauert.
Wie viel kostet so eine Entwicklung? Weil ihr wart ja dann auch 4, beziehungsweise seid jetzt ja mit, gemeinsam mit Simon, seid ihr 5 Gründer. Ihr habt das über 1,5, 2 Jahre dann entwickelt. Das ist ja abgesehen von jetzt den Gehältern und ihr musstet ja auch von irgendwas leben, aber auch diese Werkzeuge und diese ganze Entwicklung stelle ich mir unfassbar kostenintensiv vor. Kannst du da was sagen? Was kostet sowas? Falls jemand jetzt auch so eine Idee im Kopf hat und ein komplett neues Produkt entwickeln will, vor was für eine finanzielle Herausforderung steht man auch?
Ja, also bei einem Hardware-Produkt ist das natürlich die finanzielle Herausforderung groß, weil die Werkzeuge teuer sind, aber auch die Vorfinanzierung der Ware. Also das war unsere größte Problemstelle, sage ich mal. Und zusätzlich weißt du, dass du bei uns war klar, wir können jetzt nicht nur 1000 Flaschen auf dem ersten Schlag produzieren und sagen und mal testen, funktioniert es oder funktioniert es nicht, sondern es war klar, wir müssen gleich eine größere Charge produzieren, damit sich die Werkzeuge überhaupt lohnen und so weiter und so fort. Deswegen, also da nicht nur der finanzielle Druck, sondern du musst halt auch entwicklungstechnisch so sicher und so weit sein, dass du sagst, okay, das lohnt sich jetzt. Da wir haben in dem ersten Schritt 80.000 Starter-Sets produziert, 80.000 Flaschen produzieren zu lassen. So. Und wir hatten, wir haben uns in dem, dieses Gründerstipendium hat uns ja ein Jahr finanziert und auch ein Gehalt zur Verfügung gestellt. Wir haben darüber auch zum Beispiel unsere ganze Anwälte für IP und so weiter bezahlt. Also dieser Grundstück für die Grundstock und auch die Gründung und so weiter war in diesem Jahr abgedeckt. Und dann hatten wir die erste Finanzierungsrunde mit Frank Thelen und Ralf Dümmel und noch einem Getränkeexperten, Christoph Miller. Das war dann unsere erste Finanzierungsrunde. Und mit dem Geld haben wir eigentlich nur diese Produktion finanziert. Und wir konnten uns damit 80.000 Starter-Sets und die zugehörigen Pots finanzieren. Und ja, wenn man so eine Größenordnung will, so ein Werkzeug, es kommt drauf an, aber für einen Teil musst du 20.000, also ab 20.000 aufwärts muss man rechnen. Und das ist ja dann nur ein Element. Also wir haben mit unserem Produkt haben wir den Deckel, wir haben das Mundstück, wir haben den Strohhalm, wir haben die Flasche, wir haben noch diesen Strap hinten. Ja.
Also hat so eine Entwicklung schon 1 Million gekostet insgesamt, wenn man mal die Gehälter zusammennimmt, die Werkzeuge und allem drum und dran?
Ja, mindestens.
Wahnsinn. Also crazy. Ich glaube, noch nicht allen ist so 100% klar, was eigentlich euer Produkt macht. Es ist eine Trinkflasche, in der Wasser drin ist und obendrauf kommt quasi ein Duftpad, das dann riecht. Und die Magie hinter dem Ganzen und das Geniale, was ihr damals dann in der Bachelorarbeit herausgefunden habt, ist, wenn man trinkt im Endeffekt Wasser und ist kalorienneutral, nehme ich an, weil es Wasser ist, aber es schmeckt übertrieben gesagt jetzt nach Apfelsaft oder nach, wenn man dann Apfelpad drauf hat, nach Apfel, Pfirsich, Zitrone etc. Oder? Das habe ich, glaube ich,
genau, sehr gut zusammengefasst. Also es ist eine wiederbefüllbare Trinkflasche, so wie man sie auch von anderen Marken kennt, wo man einfach Wasser reinfüllen kann und obendrauf quasi auf das Mundstück kann man so einen kleinen Ring setzen und in diesem Ring sitzt ein Duft drinnen und wenn man aus der Flasche trinkt, saugt man Wasser und Duft an und dieser Duft suggeriert einem Geschmack, obwohl man eigentlich nur Wasser trinkt. So funktioniert es. Und man kann diesen Duftring kann man quasi dann immer einfach austauschen, nach Lust und Laune. Also man kann innerhalb von einer Flaschenfüllung, weiß ich nicht, Cola, Orange, Maracuja, Limette, was weiß ich, trinken. Und diese Duftpots, so nennen wir sie, sind auch recht effizient. Also ein Pot aromatisiert mindestens 5 Liter Wasser. Und damit ist es dann auch eine, ich sag mal, verbesserte Lösung zu den Getränken im Supermarkt, die ja in PET-Einwegflaschen verkauft werden, etc.
Und genau. Ich muss sagen, das klappt wirklich auch ausgesprochen gut. Ihr habt jetzt uns einige Flaschen mal ins Büro geschickt und ey, das ist geil. Also ich muss sagen, ich war positiv überrascht, wie gut das doch funktioniert. Also Respekt.
Ja, ich glaube, es ist voll verrückt, wenn man weiß, also wenn man das System dahinter kennt und weiß, okay, der Geschmack entsteht wirklich nur über die Nase. Und ich glaube, das ist wirklich verrückt, weil diesen Effekt hat man ja gar nicht so auf dem Schirm, wenn man etwas isst. Man denkt immer, ja, man schmeckt halt über die Zunge, aber wie sehr da die Nase einen ausschlaggebend ist, das hat man manchmal nicht auf dem Schirm. Aber merkt man jetzt zum Beispiel mit Corona. Erstes Zeichen ist der Geschmacksverlust oft und das ist eigentlich ein Aussetzen der Riechfähigkeit.
Du hast erzählt, ihr habt in eurer ersten Charge habt ihr 80.000 Flaschen geordert, das war so das Mindestvolumen. Hattet ihr Schiss, also mit 80.000 Flaschen an den Markt zu gehen? Das ist ja Wahnsinn, also da muss ich mir vorstellen, oder ich stelle mir vor, da hattet ihr einige schlaflose Nächte, als die geordert wurden und dann im Endeffekt da, weil ihr wusstet doch noch gar nicht, wie kommt es im Markt an? Habt ihr davor irgendwie Marktumfragen gemacht oder habt ihr einfach gesagt, okay, der Hersteller sagt 80.000, wir müssen 80.000 machen, Investoren müssen jetzt leider auch das Ganze mittragen und dann mal schauen, was passiert.
Ja, also da hatte ich wirklich schlaflose Nächte, weil auch, also erstens, weil der psychische Druck da war, okay, es muss sich verkaufen und wir wissen überhaupt nicht, ob das System funktioniert, also nicht, ob es funktioniert, sondern wie es ankommt bei den Konsumenten. Es gab ja nichts Vergleichbares auf dem Markt. Wir haben zwar über so ein Uni-Projekt mal kleinere Fokusgruppenstudien gemacht, die waren aber noch mit Prototypen, nicht mit dem finalen Produkt, auch nicht über eine längere Zeit, das darf man eigentlich gar nicht sagen, gell? Aber also wir haben vor allem mit Freunden auch viel getestet und wussten über so ein paar, wir hatten einen Galileo-Auftritt und haben dann so ein Vorbestellungs- oder Vormerk-Umfrage auf unserer Facebook-Seite und Webseite gehabt und da haben sich relativ viele Leute eingetragen. Also wir hatten so ein paar Anzeichen, dass die Leute sich dafür interessieren, aber ob es final funktioniert, also ob sich das System final verkaufen wird, wussten wir überhaupt nicht. Und dann zusätzlich war es halt auch so, dass du, wenn du 80.000 Produkte produzieren lässt, halt auch wie gesagt, in der Entwicklung dir denkst, ja okay, scheiße, also wenn ich da jetzt irgendeinen Fehler reinmache, dann habe ich den halt 80.000 Mal da drinnen und so schnell wird das nicht behoben werden. Also wir hatten dann auch wahnsinnig Zeitdruck, natürlich, wie es so halt immer so ist, dann haben wir irgendwie, ich dachte damals, als ich mit der Bachelorarbeit fertig war, ja okay, wenn wir daraus was machen, dann designe ich da noch ein Jahr an der Flasche rum und dann verkaufen wir das Produkt. Schlussendlich hatte ich 2 bis 3 Wochen Zeit und davor auch noch nie ein Produkt für so eine Stückzahl gestaltet und der Tim hat die ganze Produktion, also die ganzen mechanischen Teil dahinter gemacht und so. Also es war schon crazy im Nachhinein. Eigentlich ein Himmelfahrtskommando.
Wie ist es dann angelaufen? Also wie viel hattet ihr dann von diesen 80.000 irgendwie in den ersten 4 Wochen? Wie viel hattet ihr davon dann verkauft?
Ah, gute Frage. Also es lief gut an. Es lief gut an, hatte auch, wir hatten ja, ich sag mal, prominente Investoren, das hat uns geholfen. Wir waren aber auch recht stark vertreten von Anfang an im Handel. Und wir haben von Anfang an über Amazon vertrieben. Und wir haben diese 80.000 Starter-Sets, ich glaube, innerhalb von 2 bis 3 Monaten abverkauft. Also es ging recht zackig.
Man muss ja wirklich sagen, ich glaube, es gab kein gehypteres Produkt auf Amazon oder generell in diesen ganzen Gründermedien, als ihr in dem Zeitraum da, als ihr rauskam. Das war ja Wahnsinn.
Also ihr wart hier, Fandest du?
Ich fand ich brutal. Also egal, ob auf Amazon oder in sämtlichen Presseartikeln wurde von euch berichtet, von eurer Innovation. Es ist natürlich auch, glaube ich, gerade für Artikel, für eine Presse ist es sehr dankbar und das meine ich sehr positiv, weil sich jeder natürlich fragt, funktioniert das? Und dadurch kann man, glaube ich, sehr gut darüber schreiben, weil es was Neues ist etc. Habt ihr das gemerkt? Also du hast ja gerade gesagt, in 2-3 Monaten 80.000 Flaschen zu verkaufen, ist, glaube ich, outstanding und wirklich absolut bewundernswert. Aber du hast gemeint gehabt, ihr wart zum Beispiel bei Galileo. Merkt man, wenn man bei so Galileo ist, wir selber waren das noch nie, deswegen frage ich schon interessiert, merkt man an dem Tag, das kommt ja irgendwie abends um 19 Uhr, um 20 Uhr verzehnfachen sich die Sales zu einem normalen Tag? Also ist ja. Das so ein Riesenboom?
Da muss man sagen, der Galileo war vor Markteintritt, das war auch noch mitten im Prototypen. Ich weiß gar nicht mehr, um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht mehr, wie wir da rangekommen sind über Gründer, doch, Gründerszene. Wir hatten einen Gründerszene-Artikel wir waren da bei irgendeiner Startup-Veranstaltung, da war eine Journalistin von der Gründerszene da, die hat einen kleinen Bericht zu uns geschrieben und das Produkt erklärt. Und da haben sich relativ viele Fernsehsender bei uns gemeldet, weil sie das Thema interessant fanden. Und Galileo war für uns super aufregend natürlich, war voll verrückt. Und da hatten wir damals dann, das war der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, okay, da müssen wir jetzt eine funktionierende Webseite bis zu dieser Galileo-Ausstrahlung haben. Und wir wollten eine Facebook-Seite, glaube ich, haben. Am Schluss ist die Webseite zusammengebrochen an dem Tag, weil der Tim irgendwie ein paar E-Mail-Adressen dazu gekauft hat. Und irgendwie, da war irgendein Bug, es hat nicht funktioniert. Und am Schluss hatten wir dann aber viele Facebook-Follower, die dann an dieser Umfrage teilgenommen haben, die wir noch relativ spontan aufgesetzt haben, weil wir gesagt haben, okay, schade, wir können ja jetzt keine Produkte verkaufen, aber zumindest können wir mal das Interesse abfragen. Und da haben wir dann auch die Leute gefragt, ja, was sie denn so normalerweise trinken würden und warum sie an dem Produkt interessiert wären und so. Und da hatten wir eine relativ gute Datenbasis dann. Also das waren dann, ich glaube, 1700 Leute oder so haben teilgenommen. Das war für uns dann schon ganz cool, um mal zu sehen, warum besteht das Interesse. Da haben wir zum Beispiel rausgefunden, dass ganz viele Leute krankheitsbedingt an dem System Interesse hatten. Und klar, Diabetes, aber auch irgendwie zum Beispiel Allergiker, die sagen, okay, bei uns kann man dadurch, dass kein Stoffübergang stattfindet, irgendwie Apfel auf einmal wieder trinken, obwohl man gegen Apfel allergisch ist oder irgendwie andere Krankheiten, so Leute, die auf Säure empfindlich sind, sagen ja, überall sind eigentlich, ist überall Kohlensäure in den Erfrischungsgetränken. Es gibt kaum Erfrischungsgetränke ohne Kohlensäure. Solche Themen haben wir dann festgestellt und dann nach dem Markteintritt hatten wir dann aber auch ein paar große PR-Veröffentlichung, also auch wir waren dann auch im TV öfter und da wurde halt immer dieselbe Story gedreht, da gab es immer die Szene im Labor und dann wurde immer gefragt, ja und, wie habt ihr das Produkt hergestellt und wie funktioniert es und so und da haben wir schon, klar, wir haben gesehen, das Produkt kommt gut an, aber unsere Datenbasis war so unausgereift, dass wir nicht wirklich vergleichen konnten, okay, hatte das jetzt eine große Auswirkung oder nicht. Wir wussten aber, PR funktioniert gut, war auch ein Grund, weswegen zum Beispiel eine unserer ersten Mitarbeiterinnen eine PR-Managerin war. Das wussten wir irgendwie von Anfang an. Da hatte auch der Simon recht guten Riecher, der hat gesagt, das Thema müssen wir von Anfang an stark besetzen und das haben wir gemacht und das hat sich sehr ausgezahlt und auch merken wir jetzt, dass wir da weiter auf das Pferd setzen werden.
Weißt du noch, was dich am meisten so überrascht hat aus irgendeinem Effekt oder vielleicht eine Gala oder eine Bunte, wo du gesagt hast, okay, du selber liest es überhaupt nicht, aber dass das so einen Sales-Push-Effekt hat, hättest du niemals gedacht?
Ja, doch, eine Sache. Wir waren letztes Jahr im Aldi für 2 Wochen und Ich weiß noch, dass die Bernadette, unsere PR-Managerin, die hat mir geschrieben, ja, Aldi würde jetzt gerne auch noch euch in den Prospekt aufnehmen und so weiter. Und ich dachte mir, ja, sie hätte mich dann gefragt, ja, welches Bild und so man nehmen sollte. Und habe ich mir gedacht, ja, wurscht, das wird eh keiner sehen. So. Und ich schwöre es dir, ich wurde noch nie so oft auf irgendeinen Artikel oder auf ein Bild angesprochen, wie aus diesem Aldi-Prospekt. Und das hat jeder gelesen. Nicht nur meine Oma, sondern halt irgendwie auch super viele Freunde. Und das fand ich total überraschend, weil ich mir dachte, ich wusste gar nicht, ich dachte mir immer, diese Handzettel, das ist doch das, was man immer wegschmeißt, was man im Briefkasten hat und jeder. Aber ja, das hat mich überrascht.
Krass. Wie viel Umsatz macht man in so 2 Wochen Aldi? Macht man da so über, keine Ahnung, ich würde sagen 250.000 hätte ich so getippt aus dem Gefühl.
Also es war auf jeden Fall der Peak, letztes Jahr, wir haben ja im letzten Jahr 20 Millionen Umsatz gemacht und das war, Wow. Ja, mega, mega cool. Tatsächlich hätten wir auch nie erwartet. War irgendwann mal Anfang letzten Jahres, dachten wir uns, ja, so ungefähr 20 Millionen streben wir mal an und alle haben gesagt, seid ihr plemplem, also es ist ja völlig gestört so. Aber es hat hingehauen, unter anderem eben, weil Aldi so gut funktioniert hat, das war dann im Sommer, da ist schon ein ganz starker Peak drinnen. Der einzigste Monat und die einzigsten 2 Monate, glaube ich, in denen wir den Umsatz übertroffen haben, waren jetzt Dezember und November, weil das Weihnachtsgeschäft sehr gut auch für uns funktioniert hat.
Krass. Das hätte ich jetzt gar nicht so aus dem Bauchgefühl nicht gedacht, dass jetzt Weihnachtsgeschäft jetzt unbedingt der Kracher ist, aber
hätten ja, wir auch nicht gedacht. Wir hatten gehofft, dass es ein Weihnachtsgeschenk ist, waren uns aber nicht sicher. Ich glaube, was geholfen hat, dass wir in einer Preiskategorie sind, die für viele gut funktioniert als Geschenk, also für Weihnachten einfach als Geschenk. Wir sind nicht zu hoch und nicht zu günstig und ja, irgendwie. Und dann muss man dazu sagen, wir sind auch noch bei Rossmann gelistet und das war ja einer der wenigen Läden auch noch, die offen hatten kurz vor Weihnachten. Wollen wir mal das Problem gerutscht ist, dass man nicht zeitig genug bestellt hat, noch schnell zu Rossmann flitzen konnte und unser Produkt kaufen konnte. Vielleicht war das auch noch ein Effekt, ich weiß es nicht.
Wie viel von eurem Umsatz macht ihr jetzt online? Also und wie viel offline? Und gerade online, ihr seid ja auch auf den verschiedenen Marktplätzen unterwegs, oder?
Genau, also wir haben jetzt im letzten Jahr so eine 3-Säulen-Strategie aufgebaut. Also wir hatten ursprünglich ja, waren wir sehr stark auch im Einzelhandel vertreten. Da haben wir irgendwann festgestellt, okay, das ist sehr ressourcenaufwendig, weil viele Ketten ja nicht zentral geregelt werden. Das heißt halt, bei einem Edeka musst du erstmal in die Listung der Großhandelsfilialen oder in den Großhandel reinkommen und dann musst du auch noch darauf angewiesen sein, dass der einzelne selbstständige Händler dich auch listet für seinen Markt und dafür müsstest du ja eigentlich auch bei dem mal anklopfen und das Produkt vorstellen. Also sehr aufwendig, da war unser Team zu klein und irgendwann haben wir auch festgestellt, die können am Schluss ja auch mit dem Preis ein bisschen machen, was sie wollen. Und man weiß auch nicht so wirklich, wo man dann am Schluss positioniert wird im Markt und so. Also man gibt Kontrolle ab. Und dann haben wir gesagt, vielleicht ist dieser Aufwand ist gar nicht so wert, weil wir shiften wieder den Fokus auf unseren eigenen Webshop. Und versuchen darüber den Hauptteil unseres Umsatzes zu machen. Und die zweite Säule war dann der Marktplatz. Der beliebteste, größte Marktplatz im Land ist bei uns in Deutschland Amazon. Und die dritte Säule ist der Einzelhandel. Da haben wir dann aber oder sind wir davon dazu übergegangen, dass wir von diesen einzelnen Aktionen, die wir Anfang des Jahres noch hatten oder auch im also Anfang 2020 oder bis Mitte 2020 so ungefähr, dass wir da in langfristige Listungen reinkommen, wie es jetzt zum Beispiel bei Rossmann der Fall ist, wo wir langfristig ins Sortiment reingekommen sind und dann nicht nur für einen Laden, sondern halt für alle Märkte. So, das ist jetzt die Strategie, die wir verfolgen. Und auch wenn wir jetzt in neue Märkte reinkommen, also wir sind jetzt letztes Jahr, haben wir unser Produkt in Frankreich gelauncht. Wir hatten unser Produkt in den Niederlanden und in Belgien gelauncht. Da ist die Strategie auch gewesen, erstmal eben über den Webshop und über den Marktplatz in dem jeweiligen Land das Produkt zu vertreiben. Und dann, wenn wir merken, der Markt funktioniert gut, dann erst in den Einzelhandel zu investieren. Also Zeit zu Aufwand zu investieren.
Ist es in Deutschland dann 33, 33, 33 von der Verteilung? Oder
wie? Nee, also der Großteil unseres Umsatzes kommt über unseren Webshop und dann Nein. Amazon und Einzelhandel variiert so immer mal wieder. Also letztes Jahr, wie gesagt, da hatten wir dann halt noch teilweise Aktionen wie Aldi, dann ist das natürlich überproportional viel. Der Umsatz, den wir über den Einzelhandel machen. Wir hatten auch immer mal wieder das Problem, dass wir out of stock waren auf Amazon. Dann ist es, ja, dann kommt da natürlich nichts. Also, aber der Großteil über den eigenen Webshop.
Wie muss man sich euer Geschäftsmodell vorstellen? Weil es ist ja so ein bisschen das Nespresso-Prinzip. Wenn man einmal eure Flasche hat, dann brauche ich ja immer wieder die Duftpads und die gibt es ja, glaube ich, nur von euch. Ist dann euer Ziel aktuell quasi einfach so viele Flaschen in den Markt zu geben, wie nur irgendwie geht und auch vielleicht die Flasche gar nicht jetzt stark profitabel zu verkaufen, sondern irgendwie auf einem Break-Even-Level und dafür dann sagen, hey, der Customer Lifetime Value, weil ein durchschnittlicher Kunde braucht dann im Monat irgendwie 10 Tabs und da wird dann richtig Marge gemacht.
Ja, also unser, wie du sagst, unser Geschäftsmodell ist darauf ausgerichtet, dass wir langfristig unsere Pots verkaufen. Die Flasche, aber also es ist jetzt nicht so, dass wir die super günstig in den Markt drücken und damit überhaupt kein Geld machen. Das hätte für uns nicht funktioniert, weil wir jetzt im ersten Schritt erstmal von dem Verkauf der Flaschen irgendwie überleben mussten. Das heißt, wir haben sie jetzt nicht verschenkt, die Flaschen, und verkaufen jetzt super teuer unsere Pots, sondern das bisschen angepasste Nespresso- oder Razor-Razorblade-Modell für uns. Genau, aber unsere ganzen Marketingmaßnahmen und so zielen natürlich darauf ab, dass wir die Konsumenten auch dazu motivieren, am Ball zu bleiben. Weil, ja, zum Beispiel, ich meine, ich glaube, ich habe das sogar von euch gehört. Ich habe irgendwie in dem Podcast bei OMR gehört, dass ihr auch nach dem Erstkauf in den ersten 4 Tagen oder so, dass die Konsumenten besonders hellhörig nochmal sind auf weitere Angebote eurer Produkte, und so ist es zum Beispiel bei uns auch. Also wir sind gerade darum bemüht, zum Beispiel CRM richtig aufzusetzen und so Geschichten. Aber das wird jetzt vor allem dieses Jahr passieren.
Okay, also habt ihr da jetzt noch nicht allzu viele Erfahrungswerte, wie gut das klappt? Also wie viele, das würde mich echt jetzt privat auch stark interessieren, wie viel Prozent der Leute stellen dann quasi auch nachhaltig ihr Trinkverhalten, wenn man das so nennen will, schlagartig um? Also sind 5% eurer Käufer, die dann wirklich so eine Flasche kaufen, dann dauerhafte Nutzer, dass ihr wirklich seht, hey, alle 30 Tage bestellen die dann ihre 10, 20 Pots?
Also wir haben solche und solche Konsumenten, muss man sagen, und wir haben festgestellt, dass es sehr stark von der Kommunikation abhängig ist. Also wenn wir zum Beispiel den Konsumenten verkaufen, ihr bekommt die neue Limo, was wir am Anfang vielleicht mal verkehrterweise, oder ich glaube zum Beispiel auch in Presseartikeln oder so wurde das gerne mal gesagt, Air Up ist die neue Limonade ohne Zucker und Zusatzstoffe. Wenn dann die Leute das Produkt gekauft haben, waren sie erstmal enttäuscht vom Geschmackserlebnis, weil das natürlich nicht zu vergleichen ist mit irgendeiner Cola oder so, die halt vor Zucker trieft. Dementsprechend haben wir unsere Kommunikation angepasst und haben gesagt, naja, es ist eher, also man muss jetzt nicht die Geschmacksexplosion erwarten, haben eher das System erklärt, was der Vorteil ist. Also es war ein Kommunikationsthema, und dann haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Leute wirklich auch super begeistert waren von dem Produkt und auch am Ball geblieben sind. Und jetzt haben wir dann eben im Laufe des letzten Jahres haben wir gemerkt, dass CRM extrem wichtiger Kanal ist für die Retention Rate und haben gemerkt eben, dass es sehr wichtig ist, den Konsumenten dann auch sehr früh schon mit weiteren E-Mails abzuholen, damit er auch langfristig dabei bleibt. Sorry.
Du hast ja gesagt, im letzten Jahr, in eurem ersten richtigen Geschäftsjahr, habt ihr dann 2020 20 Millionen Euro Umsatz gemacht, was ja eine absolute Duftmarke ist, um in eurer, ja, in eurem Themengebiet zu bleiben. Wie habt ihr das geschafft? Gerade im eigenen Online-Shop, ganz viele Zuhörer sind hier selber im E-Commerce oder auch bei Amazon aktiv. Was sagst du, waren so eure Marketinghebel, wo ihr sagt, wow, dank dem konnten wir krass wachsen? War es jetzt die Presse, weil ihr gefühlt überall wart? War es aber vielleicht auch ein B2B-Influencer wie Frank Thelen, der, und das zum Beispiel so wurde ich immer wieder auf euch aufmerksam, der hat, glaube ich, in den ersten Wochen immer mal wieder ein Video gemacht, wie er euer Produkt testet etc. Wo würdest du sagen, kam so die meiste Power her? Oder ist es eine Kombination aus allem, die das Ganze irgendwie so nach vorne gebracht haben?
Ja, das ist eine komplexe Frage. Also ich glaube, das Erfolgsgeheimnis war tatsächlich dieser Multi-Channel-Ansatz, über den du bei der Einführung gesprochen hast. Also wir wollten nicht all unsere Energie auf einen Kanal setzen, weil wir Angst hatten, uns da eine gewisse Abhängigkeit treiben zu lassen und auch, weil wir wussten, dass wir zum Beispiel internationalisieren wollen und uns da, ich sag mal, die Flexibilität so ein bisschen gefehlt hat. Das heißt, wir haben von Anfang an relativ viel ausprobiert und relativ breit ausprobiert. Das heißt, wir waren auf Social Paid unterwegs. Wir haben viel mit Influencern gemacht von Anfang an. Wir haben von Anfang an viel mit PR gemacht. Wir waren bei Amazon von Anfang an und so weiter und so fort. Und Mitte des Jahres sind wir zu, haben wir bei YouTube angefangen. Wir hatten sogar mal eine TV-Kampagne. Wir haben ziemlich viel ausprobiert und haben relativ schnell darüber auch rausgefunden, welche Kommunikation für uns gut funktioniert. Also wir haben auch einfach viel getestet und sind damit relativ schnell vorangekommen. Und dann haben sich diese einzelnen Kanäle, glaube ich, gegenseitig befruchtet, sag ich das so. Die haben einfach gut zusammen funktioniert. Und ich glaube, was man auch sagen kann, dass wir nicht an dieses klassische AIDA-Modell glauben, wo dann auch jeder für jede Stage ein Kanal nur gedacht ist, sondern wir glauben, dass jeder Kanal für jede Marketing-Stage auch seine Vorteile bietet. Also wir merken zum Beispiel, YouTube hat für uns unglaublich gut als Awareness-Kanal funktioniert aber mittlerweile auch super als Performance-Kanal. Also man muss bloß ein bisschen die Sprache, Markenstrategie natürlich ein bisschen auf jeden Kanal anpassen. Also wie muss den Kanal untersuchen, was funktioniert denn gut? Ich meine, zum Beispiel unsere Werbeanzeigen auf YouTube haben wir, ja, ich sag mal, sehr der Sprache des Kanals angepasst. Also sind ja super schnelle Werbeanzeigen mit vielen Schnitten, schaut so ein bisschen self-made aus, einfach viel Schrift dazwischen gepackt, hatte auch produktionsseitig viele, viele gute Gründe. Und zum Beispiel bei Influencern merken wir, dass Influencer sich zum Beispiel super gut eignen, um das Produkt zu erklären. Weil das Produkt an sich ist ja super neu und wir hatten am Anfang schon das Problem, dass man kann da viel drüber berichten, aber am Schluss wollen die Leute selber testen und so ein Testimonial zu haben, jemand, der sagt, hey, es funktioniert wirklich und nicht nur man selber auf seinem Webshop oder auf seinen eigenen Channels erklärt, hey, es ist super geil, sondern auch andere Leute das einfach einem sagen und erklären, wie es funktioniert, das war wichtig. Ja, ich habe dann geredet.
Was hat... Wir, also ich weiß, dass hier auch einige sehr affine Marketer zu hören. Kannst du sagen, was so für euch den besten ROAS oder den besten ROI hatte? Sind es Facebook-Ads? Ist es so eine YouTube-Ad tatsächlich? Oder vielleicht sogar Fernsehwerbung?
Bei uns ist es sehr ausgeglichen. Also das ist auch tatsächlich, also dieser Multi-Channel-Ansatz funktioniert so gut, dass am Schluss auch die Umsatzverteilung sehr gleichmäßig ist. Was sehr cool ist, weil natürlich mal ein Kanal, wenn ein Kanal ausfallen würde oder so oder mal gerade nicht so gut funktioniert oder man irgendwie in der Aufbereitung des Contents nicht hinterherkommt oder irgendwas ist, dann kannst du halten ja die anderen Kanäle einen über Wasser.
Genau. Krass, okay. Schaltet ihr immer noch Fernsehwerbung? Tatsächlich YouTube. Mit YouTube hattet ihr mich auch absolut. Eine Zeit lang wurde die mir immer angezeigt und ich war so krass. Der Spot war richtig geil, muss ich sagen. Und auch ihr hattet, glaube ich, relativ am Anfang hattet ihr auch so einen Spot, wo man immer so einen Raum weiterläuft. Kann das sein? Habe ich das richtig?
Ja, genau. Ja, wir hatten
den mal. Den fand ich übertrieben geil.
Der war geil, Hammer. Ja, ist cool. Muss ich mal dem verantwortlichen Regisseur weitergeben. Wir hatten vielleicht auch dazu, wir haben Mitte des Jahres ein Rebranding durchgeführt, wenn man das schon so sagen kann, wir waren ja noch super jung, aber wir hatten ein paar größere Bausteine vor uns. Einmal, wir wussten, wir wollen einen neuen Webshop, wir müssen internationalisieren, und wir haben dann eben unsere Sales-Channels ein bisschen in der Aufteilung angepasst. Und damit einhergehend haben wir gesagt, okay, wir können jetzt eine bisschen spezifischere Zielgruppe ansprechen, weil davor, vor allem weil wir im Handel standen, haben wir gesagt, ja, okay, es muss irgendwie für alle irgendwie attraktiv sein, es muss für Erna Müller aus Hinterdupfing mit 60 Jahren cool sein, aber es sollte auch irgendwie jemanden mit 18 Jahren vielleicht ansprechen und so. Und dann bist du halt so, hatten wir so ein bisschen so der The Girl Next Door Image. Und dann haben wir gesagt, nee, wir müssen das anpassen, wir brauchen neue Packagings und so weiter. Und das haben wir dann mit einer super großen Aktion gemacht. Und auch ein Outcome davon waren die YouTube-Ads, die ich auch sehr, sehr gelungen fand. Wir haben da mit einer Agentur zusammengearbeitet, einer Produktionsagentur, die auch vor allem sehr effizient gearbeitet haben. Also wir hatten 2 Fotoshootings und damit haben wir sehr viele YouTube-Flights abdecken können, sehr viel auf Instagram gemacht und halt diese Materialien für alles Weitere verwendet. Einfach nur dadurch, dass diese YouTube-Ads, wie gesagt, eigentlich aus so Momentaufnahmen entstehen, die man gut modular zusammenschneiden kann und einfach Schrift mit dazu packt. Und damit konnten wir auch viel AB-Tests machen. Also das war erfolgreich und ich glaube, da haben wir uns auch als junge Startup sehr professionalisiert. Ich glaube, es gibt wenig Startups, die so schnell, so sehr auf Marke achten. Aber da wussten wir, das wird sich lohnen und es hat sich auch brutal gelohnt. Also Brand Awareness-Zahlen sagen es uns. Also wir haben jetzt irgendwie eine über 50% Bekanntheit auf YouTube in unserer Zielgruppe und ein großer Teil unseres Traffics kommt auch organisch, also über 60% unserer Kunden kommen über die organischen Channels quasi auf uns und das ist sehr cool.
Wahnsinnszahlen, also das ist ja wirklich beeindruckend und nicht nur ich bin, glaube ich, beeindruckt, sondern auch einige Investoren. Und habe ich das in den Gründerszenen dieser Welt richtig mitbekommen? Ihr habt nicht allzu lange her, habt ihr noch eine zweite Finanzierungsrunde gemacht, richtig?
Ja, wir hatten, ja, zwischendrin auch, aber wurscht. Wir hatten jetzt die Series A verkündet, eben mit 5 Season Ventures, ein Foodtech Venture Capital Fonds und mit Pepsi und Ippen Digital, ein Verlagshaus. Und ja, das war irgendwie cool, weil natürlich den Unternehmen wie Pepsi, die ja, ich sag mal, von uns mitbekommen, in einem anderen Kontinent quasi, das war natürlich für uns schon auch sehr schön zu sehen und sehr großes Interesse an uns hatten und auch die Zahlen beeindruckend fanden und so. Also das war cool. Und da haben wir jetzt 18 Millionen eingesammelt. Und jetzt können wir damit weiterarbeiten mit dem Geld. Genau.
Wow, mit 18 Millionen, dann würde ich tippen, ist eure Firma auf jeden Fall über 50 Millionen jetzt gerade wert.
Ja, who knows?
Okay, aber ich glaube, so allzu weit weg bin ich nicht. Wie geht die Reise für euch jetzt weiter? Gerade wenn man jetzt 18 Millionen hat, die müssen natürlich auch sinnvoll investiert sein. Du hattest schon angesprochen, ihr habt Niederlande ausprobiert, Frankreich. Ist das jetzt so das große nächste Ding, dass ihr versucht, irgendwie Europa für euch zu gewinnen? Oder kann man sogar noch mit weiteren Produkten von euch rechnen?
Also beidem. Ja, also wir werden, ein großer Teil des Geldes fließt in das Thema Internationalisierung. Also wir werden jetzt oder sind bemüht darum, in weitere europäische Länder zu expandieren. Genau, und das andere Thema ist natürlich die Produktweiterentwicklung. Da wird es neue Flavor geben. Also wir sind jetzt gerade so, ich sag mal, dabei, die Basis der Grundgeschmacksrichtungen, die alle so gut finden, abzudecken. Und des Weiteren sind wir gerade an neuen Materialien, Farben und so weiter, so die nächstlogischen Schritte. Und wenn wir das haben, dann können wir sogar noch über weitere neue Produkte denken, die jetzt vielleicht gar nichts mehr mit der Flasche per se zu tun haben. Genau, aber das steht noch ein bisschen in den Sternen, wie es da weitergeht.
Wie hat bisher die Internationalisierung bei euch funktioniert? Wir haben letzten Sommer haben wir uns auch an Frankreich über den Online-Shop jetzt gewagt und wir tun uns damit sehr, sehr schwer. Also mit so null Brand Awareness mit einem Online-Shop irgendwie europaweit zu skalieren, auch in unserem Umfeld, egal was für eine E-Commerce-Brand es ist, tun wir uns, glaube ich, alle sehr schwer. Es ist mal nicht eben nur, dass man seine Facebook-Werbeanzeigen übersetzt und den Online-Shop, sondern da gehört schon auch noch deutlich mehr dazu.
Ja, voll. Also Frankreich am Anfang war tatsächlich bei uns eine ähnliche Erfahrung, weil erstmal so, klappt jetzt irgendwie noch nicht so gut. Man muss auch dazu sagen, wir haben dann relativ schnell rausgefunden, dass diese ganzen Kommunikationsschienen, sagen wir mal, die wir gefahren sind, also in Deutschland zum Beispiel, haben wir in unseren Werbeanzeigen, sagen wir oft 0% Zucker, 0% Kalorien, was ich ehrlicherweise ein bisschen platt finde, aber das funktioniert sehr gut in Deutschland, weil ich immer denke, ja, das Produkt kann doch so viel mehr. Warum können wir nicht da tiefer reingehen? Aber da fehlt anscheinend die Aufmerksamkeit so ein bisschen. Und in Frankreich sind ja bekanntlicherweise die Menschen etwas genussfreudiger und die finden das zum Beispiel nicht wichtig. Da haben wir dann gemerkt, dass andere Sachen wichtiger sind, wie zum Beispiel natürliche Aromen und so Geschichten. Also die waren dann an anderen Themen interessiert und bis wir das rausgefunden haben, ist schon hat schon ein bisschen gedauert. Und dann haben wir auch gemerkt, okay, das Thema Vertrauen, das vergisst man manchmal. Aber wenn man jetzt in einer Zeit lebt, wo es halt millionenfach Instagram-Brands gibt, wo du halt überhaupt nicht weißt, was dahinter steckt, dass es vielleicht auch wichtig wäre, man sich als Unternehmen dahinter zu zeigen. Und da gehen wir jetzt auch verstärkt auf PR. Also wir hatten dann zum Beispiel eine Pressekonferenz und wurden da jetzt in verschiedenen, digitale Pressekonferenz, war auch sehr interessant als Erfahrung. Da wurden wir jetzt viel in so Lifestyle-Magazinen gefeatured und so. Und das hilft sehr. Also das haben wir dann wieder gemerkt, dann im Weihnachtsgeschäft, dass das dann gut ankam. Und auch Niederlande, muss man sagen, liefen von Anfang an sehr gut. Die sind auch sehr offen gegenüber Startups aus anderen Ländern. Die sind ja nicht so lokalpatriotisch irgendwie wie die Franzosen und sehr offen für Innovationen. Und das ganze Thema Gesundheit spielt für die eine sehr große Rolle. Dementsprechend ging es da eigentlich von Anfang an recht gut, muss man sagen. Jetzt im nächsten Jahr überlegen wir uns halt, ja, jetzt müssen wir noch 1-2 Monate ins Land fließen lassen und dann überlegen wir uns mal, ob sich's auch lohnen würde, in solche Märkte mal in den Handel zu gehen. Aber das wird gerade diskutiert. Aber wir sind so von unserem Umsatz, sind wir in einem zweistelligen Prozentbereich, was jetzt unsere Auszeit, also seit wann sind wir in Frankreich aus dem Markt? Seit 3 Monaten? 2 Monaten, glaube ich.
Krass.
Von Belgien. Ja, also es läuft besser auch als erwartet.
Wow, hätte ich jetzt niemals gedacht. Also, dass ihr da innerhalb von 3 Monaten, wenn ihr dann sagt, zweistelliger Prozentbereich, dann müsst ihr ja da auch schon eure 2-3 Millionen irgendwie auf der Uhr haben. Auf jeden Fall beeindruckend. Was sind jetzt neben der Internationalisierung die größten Herausforderungen für euch? Ich weiß, dass euer Mitgründer Fabi ja auch mit Felix gesprochen hat. Und so ähnliche Themen sind ja bei uns auch absolut schwierig, gerade in Zeiten von Corona zu lösen. Supply Chain, dass ja irgendwie die Lieferketten gescheit sind. Oder allein müsst ihr euch wirklich überlegen, und das erkläre ich immer wieder meinen Eltern, mit was man sich herumärgert, dass die Containerpreise gerade 3 bis 5 Mal so hoch sind, weil irgendwie nicht genug leere Container in China gibt. Das ist ja Wahnsinn. So an solche Sachen denkst du ja auch nicht als Gründer, wenn du am Anfang da irgendwie dein Produkt planst.
Wie viel da schief gehen kann, ich verstehe es nicht. Aber es ist ein wahnsinnig komplexes Thema und da sind wir auch gerade, also da, wir haben das Logistikteam jetzt gerade sehr gut aufgebaut nochmal. Also da sind nochmal ein paar mehr Leute dazugekommen, was sehr wichtig ist, vor allem jetzt, wie wir festgestellt haben, weil es immer komplizierter wird. Und wir sind aber auch gerade darum bemüht, die Produktion ein bisschen näher zu uns heranzuholen. Aus verschiedenen Gründen. Einmal natürlich, weil die Abhängigkeit da ein bisschen geringer wird und zweitens auch die Supply Chain niederkomplexer und drittens, weil es auch uns aus Nachhaltigkeitsgründen einfach am Herzen liegt. Und das ist auch ein Projekt, das nächstes Jahr, also oder dieses Jahr, ich sage immer nächstes Jahr, dieses Jahr 2021 für uns sehr wichtig werden wird. Und da werden viele Ressourcen reinlaufen. Und sonst, ja, ich glaube, also neuen Marktlaunches werden uns krass beschäftigen. Es wird immer komplexer.
Ich weiß, was du meinst.
Ja, es ist unglaublich, gell, was dann auch alles für Aufgaben da aus irgendwelchen Ecken geploppt kommen, wo man sich denkt, what? Ja, wir werden als Team wachsen müssen, natürlich um diesen, um diese
Workload. Wie viele Leute seid ihr aktuell?
Sind jetzt 80 Mitarbeiter, tendenziell wachsend. Und was sehr schön ist, aber natürlich auch andere Probleme mit sich bringt, weil du musst ja die Strukturen dafür schaffen und irgendwie schauen, dass keine Silos entstehen und man irgendwie nach wie vor gut miteinander zusammenarbeitet, die Teamstimmung gut ist. Das alles noch von zu Hause aus. Also ich glaube, wir sind beschäftigt oder bleiben
beschäftigt. Ich finde es immer so schön und deswegen das auch eine der Hauptgründe, warum ich das Ganze mit dem Podcast mache. Ich glaube, egal wie viel Umsatz und aus welcher Branche man ist, man hat immer die gleichen Probleme. Also heute Morgen hatte ich ein Podcast-Interview mit dem Gründer von Colibri Games. Die haben eine App gegründet, also eine Gaming-App. Und die haben die jetzt an Ubisoft für 120 Millionen Euro verkauft. Und die haben zwar vielleicht keine Supply-Chain-Probleme, aber genauso, dass man wächst so schnell im Team und die alle bei Laune zu halten. Also ich habe immer das Gefühl, umso größer die Unternehmen werden, umso ähnlicher und gleicher werden die Probleme, die man irgendwie hat. Weil am Ende des Tages ist man als Gründer gar nicht mehr so mit dem Produkt beschäftigt, so operativ, sondern es geht dann ums Team, die richtigen Leute zu finden. Und das finde ich immer sehr inspirierend und ja auch eine gewisse Ruhe, weil ich weiß, okay, ich glaube, andere Gründer fühlen sich gerade genauso und denken, ach, was für Scheiß-Themen sind hier eigentlich immer wieder auf meinem Tisch. Ich will mich eigentlich ums Produkt kümmern, ums Marketing und ich will jetzt nicht irgendwelche rechtlichen Sachen oder nervigen Themen aufgreifen. Deswegen freut mich das so.
Das ist wirklich, das muss ich sagen, das ist das Schönste an dem Teamwachs, dass du also zuwachst, dass du mehr aus diesen Themen rauskommst, in die du halt reinrutscht, weil es sonst keiner macht. Weil, also weißt du, diese rechtlichen, bürokratischen Kackthemen, also ich bin da ja sowieso nicht gemacht für per se. deswegen, ich bin da heilfroh, dass ich da gerade weiter wieder mich mehr so um strategische Themen tatsächlich. Mir macht das Spaß, das Strategische. Obwohl ich es auch schade finde, dass ich nicht mehr so nah am Produkt bin. Also wenn ich jetzt sehe, wir haben jetzt auch neue Produktdesigner und so, und dann werde ich abgedatet über die Themen und ich denke mir, ich will auch gerne jetzt mitmachen. Aber ich muss mich um andere Sachen kümmern. Schade eigentlich, ja.
Also geil. Sehr gut. Letzte Frage von mir, Lena. Wie ist es, mit solchen prominenten Investoren zusammenzuarbeiten wie Frank Thelen oder Ralf Dümmel? Habt ihr irgendwie mit ihnen einen engeren Kontakt oder ist es jetzt gerade, wenn es um eine neue Investitionsrunde geht, haben die halt die Kontakte zu Pepsi oder zu irgendwelchen großen VCs, wo man dann merkt, okay, die haben halt die richtigen Kontakte und vor allem dafür sind sie, sage ich mal, geeignet, ohne jetzt ihr Know-how runterzustufen. Aber ich glaube, ganz viele leben ja auch in Deutschland, ist ja so eine gewisse auch Höhle der Löwen-Bubble. Und das meine ich im positiven Sinne. Ich glaube, Höhle der Löwen hat sehr viel Positives im Gründer-Deutschland bewirkt und sehr viel auch Anerkennung gestiftet und vor allem viel Aufklärungsarbeit geleistet. Aber daher finde ich die Frage auch immer wieder interessant. Wir hatten ja jetzt hier in unserem Podcast schon viele Gründer, die auch bei Höhle der Löwen waren und mit solchen Investoren zusammengearbeitet hat. Ihr wart nicht bei Höhle der Löwen, habt aber trotzdem, sage ich mal, die Investoren von da, was ja auch was sehr Ungewöhnliches ist. Wie ist die Zusammenarbeit?
Sehr gut, tatsächlich. Also sie hat sich sehr verändert über die Zeit, weil, nicht im Negativen überhaupt nicht, sondern einfach von den Ansprüchen her. Am Anfang, als wir gegründet haben, wir waren ja alle total unerfahren. Also bis auf den Fabi, der schon ein bisschen Berufserfahrung gesammelt hat, und der Simon, der ein bisschen Erfahrung in seinem vorherigen Startup gesammelt hat, waren wir total grün hinter den Ohren. Also wir hatten sehr wenig Ahnung, einfach vom Gründen an sich und überhaupt, wie das Ganze alles stattfinden soll und so weiter. Und da haben Frank und Ralf uns sehr unter die Arme gegriffen, im Sinne von auch mal operativ uns Feedback gegeben, also zu, ich weiß nicht, zur Produktentwicklung oder zum Thema Produktion hat uns Ralf und sein Unternehmen sehr, sehr, sehr viel geholfen und wir hatten die Möglichkeit, mit ihr über ihre Kontakte über das ganze Thema Produktion zu sprechen oder sind da auch an Fabriken rangekommen und so Geschichten. Und dann aber, als wir, ich sag mal, als wir angefangen haben zu verkaufen und uns immer besser damit ausgekannt haben und so, ich sag mal, auch Experten für unsere jeweiligen Bereiche geworden sind, desto weniger haben wir dann das Feedback auf diesem operativen Level gebraucht, sondern dann, wenn wir uns jetzt sehen, und das passiert, also wir haben jetzt zum Beispiel jeden Monat so ein Board-Meeting, da ist dann Vertreter von uns dabei, Vertreter von Freigeist, von DS, also von dem Unternehmen von Ralf Dümmel und den anderen Investoren, tauscht man sich dann über strategische Zielsetzungen aus und da wird dann Feedback gegeben. Oder dann, wenn es mal irgendwie in den Fachbereich von jemandem reinläuft, dann fragt man zum Beispiel Frank nochmal zusätzlich zum Thema Kommunikation und PR, wie, an wen würdet ihr euch am besten zur Finanzierungsrunden Meldung, bei wem, an wen würdet ihr euch wenden, an welches Blatt, an welche Zeitung. Genau, so hat sich das im Laufe der Zeit verändert, aber also es ist immer noch eine sehr coole Zusammenarbeit. Kann ich nur Gutes von berichten.
Geil, Lena. Vielen, vielen Dank hier für eine wirklich sehr spannende und sehr inspirierende Stunde. Ich bin auch selber immer sehr dankbar, mit euch im Austausch zu sein und dass wir uns da gegenseitig unterstützen. Und es hat mich wirklich gefreut, dich auch heute persönlich kennenzulernen und ja, ausführlich mal über AirUp zu sprechen. Ich habe viele Artikel gelesen und viel von euch gehört, aber das jetzt nochmal so aus erster Hand zu erfahren, war auf jeden Fall auch für mich ein tolles Erlebnis. Vielen Dank an der Stelle und für alle Zuhörer, die AirUp mal ausprobieren möchten. AirUp.de findet man euch, oder?
.com. Aber
.com. Okay.
Ja, genau. Ja, tausend Dank dir. War mega cool und ich freue mich natürlich auch, in Kontakt zu bleiben. Und dann mal schauen, wie wir noch voneinander profitieren können. Ich bin mir sicher, da gibt es noch ein paar Themen.
Absolut. Dann grüß mir mal deine vier Herren von mir und dann bis bald. Tschüss. Ja,
ciao.
Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.